crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature.
Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch. In der zweiten Episode lesen wir gemeinsam Lotschen aus der Berliner Kindheit um 1900 von Walter Benjamin. Hallo Sina.
Hallo Jodok. Wie geht's?
Wie geht's?
Das Mal war ich zuerst.
Du hast recht. Du, gell? 2 Tage später, immer noch drin. Es war eine große Freude zu sehen, dass doch einige Leute den kleinen Podcast angeklickt haben, den wir ins Netz gestellt haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele das es sich auch wirklich fertig gehört haben.
Das weiß man nie, ja.
Das wissen wir zumindest nicht, da wir nicht das Geld haben, um uns da die tollen Analytics zu kaufen.
Aber was für Allmachtsfantasien sind das denn?
Genau. Von dem her, schön, dass wir hier sind.
Genau. Magst du mir noch ein bisschen genauer sagen, wenn du sagst, du warst drin, in was für einem Raum, dass du deinen Tag verbracht hast?
Also, dieses Gefühl, eingesperrt zu sein, ist mittlerweile schon recht groß. Ich sitze in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Und den größten Teil des Tages irgendwie am Schreibtisch. Man muss ja Homeoffice machen. Mhm. Aber ich habe dann tatsächlich den Tag einfach nicht drinnen verbringen wollen und bin dann doch noch mit dem Rad raus. Mhm. Und habe mich aber da irgendwie fast genauso sehr eingesperrt gefühlt, weil ich in der Regel einfach mal so über die Schweizer Landesgrenze rüberfahre. Mhm. Und bin dann tatsächlich ein bisschen wie ein eingesperrter Tiger der Grenze entlang gefahren und habe mir da angeschaut, wie ich rübergehen könnte. Mhm. Und es natürlich nicht gemacht, weil man darf ja nicht. Also es war ein bisschen, es war sogar draußen an der Sonne, an diesem unglaublich schönen Frühlingstag, war es irgendwie eingesperrt, weil die Grenzen halt wieder da sind.
Ja, und auf eine gewisse Art und Weise bleiben die Tage ja dann auch ereignislos, oder? Zumal wenn man den Grundbegriff des Ereignisses zugrunde legt, oder? Den man in der Erzähltheorie kennt. Ich stand nämlich heute ganz ähnlich auch mit dem Rad vor einer einigermaßen handgemachten Absperrung hinüber zur deutschen Grenze und konnte keine Grenze überschreiten und dachte mir, ja gut, dann passiert heute halt nichts. Ich muss aber sagen, ich habe das große Privileg, einen Balkon zu haben, der in den Hof hineingeht, einen größeren Hof, wo viele Häuser aneinander stoßen und einen großen Innenhof formen. Und ich saß eigentlich fast den Großteil des Tages heute auf dem Balkon. Und als ich so in den Hof immer wieder geguckt habe, insbesondere auch auf die verschiedenen Balkonvarianten, die da zu sehen sind, kam mir eben auf einmal quasi aus der dunklen Lesevergangenheit, wie das manchmal so ist, dieser kleine Text, diese Reflexion von Walter Benjamin in den Sinn über die Berliner Lodgen, über die Lodgen seiner Berliner Kindheit. Das ist der Text, den ich heute mitgebracht habe.
Genau, heute hast du den Text eingebracht. Mhm. Wobei, wenn ich Benjamin höre, auch wenn ich mich mittlerweile doch auch ein bisschen mit ihm auskenne, immer noch das erste und wirklich schlagendste Anekdote ist halt schon auch eine, die mit Grenzen zu tun hat, die geschlossen sind. Mhm. Also für mich war das immer so eine Frage auch hier in Basel, wo man die Grenzen einfach gar nicht mehr wahrnimmt und so drüber geht, wie das denn gewesen ist im Zweiten Weltkrieg, wo man halt nicht drüber gehen konnte und wo quasi diese Stadt, die ja letztlich auf 3 Seiten eingeschlossen ist von fremden Ländern, die genauso vertraut sind wie die eigenen, wie man da quasi leben konnte in dieser Stadt, so ausgesetzt. Und ich meine, Benjamin natürlich, dem sind die Grenzen ja letztlich zum Verhängnis geworden.
Ja, du musst vielleicht noch erklären, auf welche Anekdote in Anführungszeichen.
Genau, das wollte ich auch sehr gerne. zunächst nach Paris geflohen vor den Nazis und da noch ein paar Jährchen, ich glaube fast die produktivsten seines Lebens verbracht. Aber natürlich immer so schon auf der Flucht und dann schon nach der Besetzung Frankreichs halt in den Süden und versucht, nach Spanien auszureisen. Mhm. Ja, und da an der Grenze in Port-Bou, Grenzer, der sagt, geht nicht weiter, vermutlich. Mhm. Und dann die Angst vor der Vernichtung und ein Selbstmord.
Genau.
Zumindest noch frei gewählt.
Mhm. Ja. Dort steht heute auch ein sehr eindrückliches Mahnmal oder Monument, genau, für Walter Benjamin. Ja.
Und dass wir jetzt wieder solche Grenzen haben, natürlich aus einem ganz anderen Grund, aber letztlich doch auch Grenzen, die nicht überschritten werden können, die Menschen trennen von anderen und auch letztlich von Orten, an die sie gerne gehen würden, das scheint mir schon ein unglaublich hoher Preis zu sein, den wir bezahlen.
Und auch im Wissen vielleicht darum...
Vielleicht zu Recht bezahlen.
Ja, bezahlen ist natürlich auch schon irgendwie so ein bedeutungsschwangeres Wort, oder? Irgendwie kann man sich diesen fast schon theologischen Assoziationen nicht enthalten, oder? Das, was wir gerade erleben, eben auch eine gewisse Bestrafung sein könnte, oder? Aber was du beschreibst, finde ich, gewinnt vor allem dann irgendwie auch an Schwere, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass das ja wirklich jetzt der wievielte Tag ist, den wir erleben, oder?
Vielleicht noch nicht so viele, wenn man denn glauben mag, dass man da noch Wochen...
Ja, eben, genau das meine ich, oder?
Wir sind ganz erst am Anfang.
Wir sind am Anfang, oder? Wir müssen uns auf Monate, oder? Einstellen, genau der
Weise. Und die Frage ist wirklich, was diese Dauer, die Routine, die sich da einschleift, mit uns und unserer Gesellschaft machen wird.
Und zum Beispiel
aber... Da kann schon sehr viel geschehen. Mhm, ja.
Genau. Und natürlich sind das vielleicht die wichtigsten Fragen. Was macht es mit uns? Was macht es mit der Gesellschaft? Also auch die politischen Fragen natürlich, die ja viel besprochen werden im Moment. Aber heute habe ich eben auch ein bisschen darüber nachgedacht, was mit den Räumen passiert, in denen wir uns aufhalten. Also die eigentümliche Veränderung, die ja unsere eigenen Wohnräume auch erleben, dadurch, dass wir sie jetzt in einer anderen Weise bewohnen als sonst, oder?
Dass sie verlebt werden,
genau,
könnte man vielleicht schon fast sagen, ja.
Und ich glaube, in diesem Zusammenhang passt vielleicht der Text auch ganz gut, weil Benjamin eine ganz außerordentliche Gabe hat, tatsächlich, dass die Umwelt eben den Raum und die in ihm kondensierte Zeit selbst eigentlich fast schon zum Hauptakteur seiner Beschreibungen zu machen. Jetzt so ein bisschen paradox vielleicht.
Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, wann dieser Text entstanden ist?
Also wenn ich...
Ist das ein Text, der im Exil entstanden ist?
Nein, wenn ich das also richtig in Erinnerung habe, dann sind die Texte, die erst posthum erschienen sind in verschiedensten Editionen, im Lauf der 30er Jahre entstanden. Aber das Nähere ist eigentlich kaum bekannt. Tatsächlich, glaube ich, sind die erschienenen Ausgaben aus Typoskripten, disparaten Quellen gewissermaßen zusammengetragen. Sie wurden, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ein Teil davon wurde von Benjamin selbst ediert gewissermaßen, zusammengestellt und überarbeitet. Aber die letzte Ausgabe stammt, glaube ich, von Adorno. Also die quasi die erschienene Ausgabe die dann stammt dann von Adorno und ist muss wahrscheinlich in den 50ern erschienen sein oder so. Ja. Und ja, aber tatsächlich hast du natürlich recht, die 30er Jahre, ist die Zeit, die schwere Zeit natürlich auch von Benjamins Vertriebensein. Und tatsächlich gibt es ja einen berühmten Brief von Walter Benjamin, in dem er tatsächlich über dieses Buchprojekt der Beschreibung der Berliner Kindheit auch spricht und eine Metapher braucht, die jetzt auch wieder vielleicht eine ganz neue Resonanz entfaltet. Der redet nämlich davon, dass dieses sich Erinnern an die Kindheit für ihn eine Art Impfung gewesen sei gegen das Heimweh. Und dass er tatsächlich da eine sehr bewusste, fast schon ausgeklügelte Taktik des sich in Maßen Erinnerns angewandt hat. Also quasi, dass man die sentimentalische, würde man jetzt mit Schiller sagen, oder Erinnerung an die letztlich verlorene und unwiederbringlich verlorene Kindheit auch nicht überhand nehmen lässt, sondern sich quasi... Aber
das scheint schon ein Eingang zu sein, quasi in einen nicht mehr äußeren, sondern inneren, also quasi in sich selber geborgenen Sehnsuchtsort, wo man quasi in diesen Erinnerungen schon auch vielleicht schwelgen kann und sich quasi mal für eine gewisse Zeit von der eigenen Gegenwart loszulösen. Also könnte das, habe ich mich gefragt, als du mir den Text geschickt hast, könnte das vielleicht dieser Wunsch nach Geborgenheit und nach einer abgeschlossenen kleinen Welt des Innenhofs, könnte das der Grund gewesen sein, warum du diesen Text ausgewählt hast?
Also ich bin nicht ganz sicher, was du jetzt beschreibst, klingt für mich schon sehr idyllisch. Und ich bin nicht ganz sicher, wie idyllisch das Benjamins Lodgen tatsächlich sind. Sie sind natürlich ein Raum für sich, aber wir können nachher ein bisschen genauer nachlesen, wie geschlossen das sie sind. Auf jeden Fall aber ging es mir natürlich um die Art und Weise, wie sich jetzt in diesem Text ja auch dieses der Raum selbst im Erinnern quasi als so ein tatsächlich, wie du richtig sagst, Ort des Aufgehobenseins auch konstituiert, oder? Also wie man sich im Erinnern quasi diesen Raum erschafft, und das scheint mir tatsächlich in diesem Text zu geschehen.
So wollen wir das ein bisschen so machen wie das letzte Mal, dass du mal zu lesen beginnst.
Ich würde sagen, es ist an der Zeit.
Und wir dann immer mal wieder ins Gespräch verfallen, wenn wir Lust dazu haben.
Genau, das heißt, es ist an dir dann, mir ins Wort zu fallen, es sei denn, ich fühle mich selber genötigt, mich zu kommentieren. Aber ansonsten lese ich einfach einmal vor. Also aus Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900. Lodgen. Wie eine Mutter, die das Neugeborene in ihre Brust legt, ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Nichts kräftigte die meine inniger als der Blick in die Höfe, von deren dunklen Lodgen eine, die im Sommer von Markisen beschattet wurde, für mich die Wiege war, in die die Stadt den neuen Bürger legte. Die Karyatiden, die die Loggia des nächsten Stockwerks trugen, mochten ihren Platz für einen Augenblick verlassen, um an dieser Wiege ein Lied zu singen, das zwar fast nichts von dem enthielt, was später auf mich wartete, dafür jedoch den Spruch, durch den die Luft der Höfe mir auf immer berauschend blieb. Ich glaube, dass ein Beisatz dieser Luft noch um die Weinberge von Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt. Und es ist eben diese Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen, wie die Karyatiden auf der Lodgen Höhe über die Höfe des Berliner Westens.
Gut, da muss ich jetzt zum ersten Mal unterbrechen. Zunächst einfach, weil mir zumindest das Wort Karyatiden nicht geläufig ist, oder zumindest war, die da quasi die Gebäude ja letztlich tragen.
Genau. Das sind diese,
kannst du es kurz erklären?
Säulengöttinnen, die wahrscheinlich die meisten Menschen aus Postkarten vom Parthenon, also von der Akropolis, kennen, würde ich meinen.
Also das sind letztlich Frauenfiguren in Säulengestalt, genau, die letztlich das Gebäude tragen, oder?
Genau, das sind in diesen wahrscheinlich historistischen Gebäuden, würde ich jetzt mal meinen, oder? Benjamin ist ja selber in bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, also im Berliner Westen, und man muss sich da eine einigermaßen imposante Loggia vorstellen, so wie ich das sehe. Aber
denn das Interessante finde ich eben, und das fällt einem natürlich nur auf, wenn man das Wort versteht, dass wenn die Karyatiden dann sich aufmachen von ihrem eigenen Platz und dem Kind ein Lied singen wollen, dieses Kind vermutlich, so statisch gesprochen, außerhalb der Fantasie von der Loggia erschlagen wird.
Ja, das stimmt. Das stimmt wiederum. Aber ich weiß nicht, wie wörtlich, dass man das tatsächlich nehmen muss.
Na, ich meine das in erster Linie darum, weil du ja gemeint hast, diese Vorstellung sei vielleicht ein bisschen brüchiger als nur sehnsüchtig sentimentalisch.
Ach so, ja.
Und das erste Bild, wo die Mutter, wie die Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt, ohne es zu wecken, ist natürlich ein unglaublich sentimentalisches und schon fast ein bisschen, nach der Nazi-Zeit in Verruf geraten ist, wenn man so will, quasi der nährenden Brust und so weiter. Und deshalb scheint mir dieses erste Moment letztlich quasi eines, vielleicht in sich doch nicht ganz konsistenten Realismus, der hier vielleicht ins Träumerische abschweift, vielleicht aber wirklich auch diese Gegenlektüren schon zulässt, sehr interessant zu sehen.
Ja, es ist ja, also das stimmt, wie jetzt, wo die Aufmerksamkeit drauf lenkst, es ist ja ein fast ein bisschen, man könnte vielleicht fast von einem Bildbruch auch sprechen, oder? Also die für mich wechselt da etwas in der Vorstellung. Man hat die, also zunächst die Loggia und dann verwandelt sich das durch diese Karyatiden in so einen hehren, eben tempelartigen Bereich. Und da denkt man dann auch, also das ist mal ein Auftakt, oder, Walter? Die Wiege, in die die Stadt den neuen Bürger legte, oder, wird von...
Ist der Innenhof.
Genau.
Also die Loggia mit dem Blick in die Höfe, ja.
Genau. Und
ein Riesenkind scheint das zu sein. Wenn man die Metapher hier ernst nehmen will.
Genau, und das Spannende ist doch dann, die Karyatiden, wie du das ja auch gesagt hast, die haben etwas unglaublich Statisches. Und die Vorstellung, dass die dann aber in Bewegung geraten und sich um die Wiege dieses neugeborenen Kindes versammeln, um ein Lied zu singen, hat fast etwas Märchenhaftes für mich. Also was auch so ganz nicht zur Szenerie davor wirklich passte. Also tatsächlich ist das ja eigentlich dieses unmögliche Unterfangen des ganzen Buches, dieser ganzen Skizzensammlung, das Kindliche der Erinnerung auch beizubehalten im Zustand des Erwachsenseins, oder? Und davon gibt es hier vielleicht bereits einen ersten Eindruck.
Was ich auch sehr spannend finde, ist, wie das Wort Loggia, letztlich ja ein italienisches, mit sich dann auch eine Erinnerung, die dann auch immer mehr quasi durch die Luft ausgesprochen wird, zieht an ein anderes, nämlich nicht an das doch oft recht garstig kalte Berlin, wobei im Sommer dann schon heiß, sondern halt wirklich an die Weinberge von Capri, also an eine ganz andere Klimagegend.
Und dennoch.
Auch das scheint berauschend dann tatsächlich schon zu
sein. Genau, genau. Auf immer berauschend blieb. Und natürlich jetzt hier, wir haben das ja nur angedeutet, aber man sieht auch tatsächlich, es ist ein stark autobiografischer Text, also es ist auch eine Selbstreflexion des Denkers Benjamin, also wie man natürlich hört in der Formulierung, oder dass die Bilder und Allegorien, die über seinem Denken herrschen, oder dass diese in dieser Lodgenluft oder in der Berliner Luft gewissermaßen transportiert werden.
Ja, wobei sind das nicht gerade die Bilder und Allegorien, die vorher geschaffen wurden, also die Vorstellung, dass die Loggia eben die Wiege sein könnte und vielleicht eben die Allegorie des zu Stein gewordenen Göttin, die dann wie eine Muse fast zur Wiege des Kindes geht, ihm ein Lied singt und dabei so berauschend ist, dass sich dieses Kind sogleich in den Armen seiner Geliebten umschlungen sich fühlt und dementsprechend plötzlich zum erwachsenen Mann oder zumindest zum Jüngling wird.
Wir enthalten uns psychoanalytischen Digressionen. Ich weiß, was du meinst. Das wäre eine Überlegung wert, wie selbstbezügig gewissermaßen das hier bereits in diesem ersten Abschnitt gedacht ist. Soll ich ein bisschen weiterlesen?
Das fände ich sehr gut, ja.
Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich da in Schlaf. Er war die Mulde, in der sich meine Träume bildeten. zuerst die Ungestalten, die vielleicht vom Schwall des Wassers oder dem Geruch der Milch durchzogen waren, dann die langgesponnenen Reise- und Regenträume, endlich die Geweckteren, vom nächsten Murmelspiel im Zoo, vom Sonntagsausflug. Der Frühling hisste hier die ersten Triebe vor einer grauen Rückfront. Und wenn Jahre später, und wenn später im Jahr ein staubiges Laubdach tausendmal am Tag die Hauswand streifte, nahm das Schlürfen der Zweige mich in eine Leere, der ich noch nicht gewachsen war. Denn alles wurde mir im Hof zum Wink. Wie viele Botschaften saßen nicht im Geplänkel grüner Rouleau, die hochgezogen wurden, und wie viele Hiobsposten ließ ich klug im Poltern der Rollläden uneröffnet, die in der Dämmerung niederdonnerten.
Ja, interessant. Weil es scheint hier eine ganz andere Dimension reinzukommen, die vorhin völlig ausgeschaltet war. Und das ist der Klang. Mhm. Also es geht um den Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens und dann am Schluss auch die eben Zeichen, die man vielleicht, diese Winke, die man eigentlich vielleicht zunächst eher visuell sich vorstellen könnte, sind aber gar nicht visuell, sondern es ist das Geplänkel der Rouleau und das Poltern der Rollläden, also wiederum klangliche Dinge. Mhm. Ja. Und irgendwie scheint das...
Vielleicht sind es synästhetische Eindrücke auch, könnte man sagen, also... Vielleicht sind es nicht ausschließlich klangliche, oder? Sondern.
Wobei es mir schon auch so sein könnte, dass zumindest so etwas wie, noch nicht Sprache, aber schon so etwas wie Sprachrhythmus hier plötzlich aufkommt. Mhm. Vorhin war es das Lied, jetzt ist es der Takt und der Rhythmus der Stadt. Also eigentlich äußere Dinge, die da zum Ohr des Kindes herandrängen. Mhm. Auch die Regenträume sind ja letztlich durch eine sehr prägnante akustische Eindruck quasi gekennzeichnet. Und selbst das Murmelspiel im Zoo, da höre ich zumindest sofort das Klackern der Murmeln, die man gegeneinander wirft. Mhm. Das ist für mich die prägnantere Erinnerung, wenn ich daran denke, als das Bild der farbigen Glasmarmel.
Obwohl ich nicht weiß, naja, spielt man im Zoo Murmeln? Wahrscheinlich, also wenn man sie mitbringt, oder? Aber sonst spielt man im Zoo keine Murmeln. Aber das stimmt, das war mir so nicht aufgefallen tatsächlich, dass es hier vor allem akustische Eindrücke sind, die eigentlich die Szenerie bestimmen. Aber das ist natürlich auch, also man kennt das auch aus der eigenen Erfahrung, oder? Mhm. Dass oftmals die Geräuschkulisse eine unglaubliche Wirkung hat auf eben auch irgendwie das die Räume, in denen wir uns befinden, oder? Also ich meine, man merkt das dann oft erst, wenn sich etwas unangenehm verändert. Also ich zum Beispiel habe seit einigen Tagen eine Baustelle neben der Wohnung. Und das ist auch ein Takt, einem Teppichklopfer manchmal nicht unähnlich, aber ich empfinde das jetzt nicht als Mulde meiner Träume, ehrlich gesagt.
Das ist jetzt sehr unangenehm, gerade zu dieser Zeit.
Ja, genau.
Ja. Also es scheint auch wirklich auffällig zu sein, weil der Frühling hisst, was natürlich durchaus auch ein Geräusch ist. Es gibt das Schlürfen der Zweige und das Geplänkel, also wirklich sehr viele akustische Dinge.
Das Schlürfen der Zweige finde ich besonders gelungen.
Ja, also das ist dann tatsächlich synästhetisch. Also da werden verschiedene Sinne miteinander irgendwie schon auch verknüpft, weil man das Bild des Wiegens dann doch auch im Kopf hat dabei.
Ich finde halt, was mir da auch wieder oder beim Wiederlesen bei mir auch resonierte, war diese die Beschreibung dieses kindlichen Erfahrens, Wahrnehmens, auch Denkens, oder wo einem eben alles zum Wink wird und in den kleinsten Veränderungen oder Handlungen Botschaften stecken, oder?
Ja. Und das ist natürlich sehr faszinierend, genau.
Das ist weil tatsächlich das ja auch ein bisschen wieder die Situation, in der wir uns so ein bisschen auch befinden, oder? Also diese unglaublich subtil angedeuteten Familiendramen, die ja in diesen letzten Sätzen oder von den die Botschaften im Geplänkel grüner Rouleau und die Hiobsposten oder der herunterpolternden Rollläden. Also was da angedeutet ist, oder man, also jeder, der irgendwie in der Stadt einmal gewohnt hat oder mit quasi in enger Nachbarschaft mit anderen Menschen wohnt, kennt diese Situationen, oder? Und auch dieses Faszinosum, das ist etwas, was ich wirklich insbesondere, seit ich in einer größeren Stadt auch lebe, ich muss gestehen, ich fröne dem Bass beinahe so ein bisschen, dass
dem Voyeurismus?
Ja, in die anderen Fenster nicht einmal wirklich hineingucken, aber ich merke einfach, dass der Anblick fremder Fenster etwas unglaublich Faszinierendes für mich hat. Also auch wenn ich gar nicht groß erkennen kann, was darin passiert. Aber ich fühle mich tatsächlich da sehr, sehr stark immer erinnert an einen großen Adventskalender, den wir in der Kindheit, als ich in die Primarschule ging, da gab es jedes Jahr einen riesig großen selbstgebauten Adventskalender, in dem eben auch solche Türchen und Fensterchen waren. Und ich habe das Gefühl, die Faszination, die ich heute noch habe für die Fenster, die kommt irgendwie noch daher. Und dieses das Geheimnisvolle oder des Nichtwissens, was hinter dem Fenster sich auch abspielt. Und das ist in der Stadt noch einmal eine ganz andere Atmosphäre, weil da eine Anonymität ja auch die Norm ist, die man so irgendwie aus dem, wenn man auf dem Dorf aufwächst oder so, nicht kennt. Und ich finde das sehr schwierig zu beschreiben. Ich erinnere mich jetzt gerade sehr gut an deine Beschreibung in unserem letzten Gespräch des Zustandes gegen Mitternacht, wenn Madame Psychosis gewissermaßen ihre Sendung beginnt, oder? Und man sich in so einer eigentümlichen zugleich Isolation, aber eben auch Aufgehobenheit in der Stadt befindet. Also im Wissen drum, ja, dass rundherum Menschen sind. Und so etwas Ähnliches, glaube ich, versuche ich jetzt auch zu beschreiben mit diesen Fenstern. Und dieses Nebeneinanderleben, vieles an Lebenszeichen voneinander auch wirklich mitzukriegen, vielleicht manchmal mehr, als man gerne möchte. Und das aber quasi dann doch auch nicht zu zeigen, oder? Also das finde ich das Interessante, dass man sich ja dann im Hof doch so verhält, als könnten einem die anderen nicht sehen.
Das ist wahr. Ich finde es aber wirklich auch in dieser Stelle sehr, sehr spannend, wie das Kind vom ersten Mal nicht nur Eindrücke hat, die auf es hereinprasseln und die es letztlich ja auch gar nicht, die es nur als direkte Wahrnehmung als Sensationen quasi beschreibt oder die so beschrieben werden, sondern dadurch, dass die Dinge zum Wink werden, fängt zum ersten Mal an, etwas dahinter, etwas Verborgenes, etwas Verstecktes, etwas, was nicht direkt sichtbar ist, dahinter entdeckt zu werden und dann vielleicht solche Versteckspiele, solche Verweisspiele und durchaus eben auch schon ganze soziale Konstrukte, die nicht mehr durch eine Beschreibungssprache ausgedrückt werden können, irgendwie jetzt plötzlich in den Text hineinzuwachsen. Mhm. Also wir scheinen schon auch irgendwie, scheint es mir zumindest, dem Bewusstsein eines Kindes vielleicht ein Stück weit folgen zu können, das zunächst Gegenstände wahrnimmt, dann sie hört und dann aber unglaublich früh schon dahinter auch noch weiteres entdeckt. Mhm. Zeichen, Bedeutungen, Meinungen, Gefühle, Ideen. Und da scheint mir schon auch etwas in dieser unglaublichen Sensibilität angelegt zu sein, die Walter Benjamin dann immer hat, und zwar nicht nur für die Oberfläche der Dinge, das immer auch, aber auch für das, was quasi sich dahinter verbirgt, für die gesellschaftlichen Konstellationen, für die Gefühle, für die Ideen. Und das finde ich sehr faszinierend.
Das ist ja auch tatsächlich in diesem Abschnitt, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist ja unglaublich viel verdichtet, tatsächlich eigentlich die ganze frühkindliche Entwicklung, oder? Und was du jetzt beschrieben hast gerade, ist wie der letzte Schritt eigentlich dieser Entwicklung dann, dass der Übergang quasi zu einer zeichenhaften Wahrnehmung der Dinge auch ist, oder? Und das beginnt ja aber auch schon ganz zu Beginn, wo die Entwicklung der verschiedenen Träume geschildert wird, oder? Also die ersten Träume eben, das ist nur Schwall des Wassers oder Geruch der Milch. Und dann kommen langgesponnene Reise- oder Regenträume und erst langsam quasi die Geweckteren, nennt er sie, oder? Die tatsächlich dann wirklich definierte Szenerien oder vorstellen. Also man hat da tatsächlich auch das Gefühl, dass man quasi dem stufenweisen Erwachen des kindlichen Bewusstseins auch beiwohnt, oder?
Es scheint ein deutliches Erwachen zu sein, genau.
Und das Spannende,
aus dieser Wiege hinaus. Mhm.
Ja. Und das Spannende ist tatsächlich, dass das ja dann auch genauso weitergeht. Also in dem Moment, wo die Dinge zum Wink werden, eben zeichenhaft wahrgenommen werden, der nächste Abschnitt beginnt, viel war an seinen Lodgen abzulesen. Also hier lesen wir gewissermaßen bereits.
Aber du bist jetzt auch gesprungen.
Jetzt bin ich ich habe einen Abschnitt übersprungen.
Und da lesen wir jetzt auch weiter.
Viel war an seinen Lodgen abzulesen. Der Versuch, der abendlichen Muße nachzuhängen, die Hoffnung, das Familienleben ins Grüne vorzuschieben, das Bestreben, den Sonntag ohne Rückstand auszuschöpfen. Aber am Ende war alles eitel. Nichts lehrte der Zustand dieser eines überm anderen befindlichen Gevierte, als wie viel beschwerliche Geschäfte jeder Tag dem folgenden vererbte. Wäscheleine liefen von einer Wand zur anderen, die Palme sah umso obdachloser aus, als längst nicht mehr der dunkle Erdteil, sondern der benachbarte Salon als ihre Heimat empfunden wurde. So wollte es das Gesetz des Ortes, um den einst die Träume der Bewohner gespielt hatten. Doch ehe er der Vergessenheit verfiel, hatte bisweilen die Kunst, ihn zu verklären, unternommen. Bald stahl sich eine Ampel, bald eine Bronze, bald eine China-Vase in seinen Bereich. Und wenn auch diese Altertümer selten dem Orte Ehre machten, so gewann auf diesen Lodgen der Zeitverlauf selbst etwas Altertümliches. Das pompeianische Rot, das sich so oft in breitem Bande an der Wand entlangzog, war der gegebene Hintergrund der Stunden, welche in dieser Abgeschiedenheit sich stauten. Die Zeit veraltete in diesen schattenreichen Gelassen, die sich auf die Höfe öffneten. Und eben darum war der Vormittag, wenn ich auf unserer Lodge auf ihn stieß, so lange schon Vormittag, dass er mehr er selbst schien als auf jedem anderen Fleck. So auch die ferneren Tageszeiten. Nie konnte ich sie hier erwarten, immer erwarteten sie mich bereits. Sie waren schon lange da, ja gleichsam aus der Mode, wenn ich sie endlich dort aufstöberte.
Spannend. Ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade war ich ein bisschen abgelenkt von den spannenden Geräuschen der Stadt, die wir gerade vorher im Text entdeckt haben und die jetzt von außen zu mir reindringen. Und trotzdem war es sehr spannend oder faszinierend, dir zu folgen in diese Zeitlosigkeit, die hier geschildert wird.
Es ist eben eine Zeitlosigkeit, aber ist es eine Zeitlosigkeit? Ist es nicht gerade eine verdichtete Form der Zeitlichkeit? Also die Idee, dass eben die Stunden sich stauen und dass der Vormittag so lange schon Vormittag war, dass er mehr er selbst schien als auf jedem anderen Fleck, das ist ja eine ganz seltsame Idee des Konservierens von Zeitzuständen.
Was ich daran sehr spannend finde, ist die Implikation, dass das Kind nicht immer auf diesen Lodgen ist, sondern dass das ein Ort ist, an den es nur ab und zu gelangt und den es vermutlich dann auch wieder recht schnell verlässt. Denn nur so kann ja der Vormittag für immer Vormittag bleiben und sein. Es scheint also vielleicht eine andere Wahrnehmung der Zeit zu sein, eine, die besonders intensiv ist. Oder vielleicht gerade das Gegenteil, in dieser intensiven Wahrnehmung des Kindes, wo sich die Zeit ja so unglaublich schnell ausdehnen kann und dann wieder unglaublich lang wird, ist vielleicht die Lodge ein Ort, der gerade dadurch, dass es eben vielleicht ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen langweilig ist und darum quasi die Zeit anhält, die sich sonst überall so unglaublich schnell bewegt, wenn man quasi wieder spielen geht oder was auch immer sonst mit der Familie macht, dass hier quasi so ein Ort ist, an dem man innehält, auch offen wird für das, was um einen herum geschieht, wo man die Wahrnehmung schärfen kann und all diese Dinge entdeckt, die sich hier abspielen.
Ich finde vor allem besonders spannend, dass Benjamin ja auch mit der Lodra so einen schwer definierbaren Raum beschreibt, also eben ein Raum, der eben ein Zeitraum ist, oder in diesem Sinn, oder ein Chronotopos, oder wenn man es mit einem Fremdwort ausdrücken will, der sich dann aber irgendwie auch gegen äußere Modellierungen oder wirklich sträubt, oder? Also diese Idee, dass man kann da Kunstwerke hineinstellen, die dann oft irgendwie auch ihrerseits einen gewissen historischen Index haben, aber der Raum nimmt sie in gewisser Weise nicht an. Und diese Vorstellung oder des eines Ortes, der tatsächlich, das ist ja auch das Eigentümliche an seiner Loggia, das ist weder draußen noch drinnen, sondern eben tatsächlich in so einem nicht definierbaren Schwellenraum. Und die Vorstellung, wie was mit der Zeit geschieht in diesen Schwellenräumen, ist eben eine ganz spannende. Ne?
Wobei es mir scheint, dass dieser Raum auch darum sich quasi so schwer fassen lässt, weil er in einer gewissen Weise wächst. Und zwar scheint er mit dem Alter des Kindes immer größer und umfassender zu werden. Immer mehr Dinge sind darin zu entdecken, weil halt vermutlich auch der Bewegungsraum, der Spielraum des Kindes sich verändert und man über die Lodger hinaus an andere Orte gelangt und dann auch weiß, wenn man auf der Lodger steht, was da gegenüber genau ist mit den Wäscheleinen, die sich von der einen Seite zur anderen bewegen, und man findet auch die Worte für die Dinge, dass die Palme jetzt plötzlich fast schon transzendental obdachlos geworden ist, weil sie an einen ganz anderen Ort gebracht wurde. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen erstaunt, in Berlin um 1900 schon Palmen zu entdecken. Ich hätte die jetzt doch vielleicht eher nach Capri geschickt.
Naja, in der Lodge und im Salon überleben die vielleicht, oder? Also das, genau, da ist vielleicht die Atmosphäre, wo diese
Exoten.
Genau. Dieser Exotismus einen Ort findet. Aber tatsächlich wirklich, ich glaube, man soll ja auch nicht versuchen, das gänzlich zu erklären oder so, oder? Aber dieses Bild, dass Tageszeiten immer schon lange da waren und gleichsam aus der Mode, wenn man sie an diesem Raum dann antrifft, ist ein Zustand, der mich sehr fasziniert, und ich meine, ich kann mir etwas darunter vorstellen. Es gibt ja tatsächlich Orte, die irgendwie so aussehen, als ob sie einfach immer schon so gewesen wären. So. In dem Sinne natürlich, wie du auch gesagt hast, zeitlos, aber eben in einer ganz konkreten Zeitlichkeit auch erstarrt. Nächster Abschnitt.
Sehr gern.
Später entdeckte ich vom Bahndamm aus die Höfe neu. Und wenn ich dann an schwülen Sommernachmittagen aus dem Abteil auf sie heruntersah, schien sich der Sommer in sie eingesperrt und von der Landschaft losgesagt zu haben. Die Geranien, die mit roten Blüten aus ihren Kästen sahen, passten weniger zu ihm als die roten Matratzen, die am Vormittag zum Lüften über den Brüstungen gehangen hatten. Abende, die auf solche Tage folgten, sahen uns, mich und meine Kameraden, manchmal am Tisch der Lodger versammelt. Eiserne Gartenmöbel, die geflochten oder vom Schilf umwunden schienen, waren die Sitzgelegenheit. Und auf die Reklamhefte schien aus einem rot und grün geflammten Kelch, in dem der Strumpf summte, das Gaslicht nieder. Lesekränzchen. Romeos letzter Seufzer strich durch unseren Hof auf seiner Suche nach dem Echo, das ihm die Gruft der Julia in Bereitschaft hielt. Seitdem ich Kind war, haben sich die Lodgen weniger verändert als die anderen Räume. Doch nicht nur darum sind sie mir noch nah. es ist vielmehr des Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selber nicht mehr recht zum Wohnen kommt. An ihnen hat die Behausung des Berliners ihre Grenze. Berlin, der Stadtgott selber, beginnt in ihnen. Er bleibt sich dort so gegenwärtig, dass nichts Flüchtiges sich neben ihm behauptet. In seinem Schutze finden Ort und Zeit zu sich und zueinander. Beide lagern sich hier zu seinen Füßen. Das Kind jedoch, das einmal mit im Bunde gewesen war, hält sich von dieser Truppe eingefasst auf seiner Loggia wie in einem längst ihm zugedachten Mausoleum auf.
Hier scheint sich diese Zeitlosigkeit, die vorhin vielleicht noch was vielleicht wundersam Ätherisches gehabt hat und schon auch sehr positiv schien, dann doch irgendwie bitter zu werden und zu verstauben und zum Mausoleum zu werden, also zu einem Ort quasi begrabener Erinnerungen.
Ich bin nicht sicher, ob ich das Wort bitter benutzt hätte. Bestimmt ist es die Melancholie, die jetzt auch Einzug hält. Allerdings tatsächlich ja erst in den letzten Sätzen. Also davor ist die Rede vom Trost, den die Lodgen spenden, durch ihre Unbewohnbarkeit, oder?
Genau. Also als ein Ort, der in der Hinsicht vielleicht schon fast das vorweggenommen hat, was dann nachher für Benjamin, den Älteren, zur Realität geworden ist.
Genau.
Schlecht beheizte Räume, von denen man nicht wirklich wissen kann, ob man drinnen oder draußen ist, weil der Wind in einer Weise durch die Ritzen oder die schön geschwungenen Marmorbögen zieht. Und darin liegt natürlich auch das Zeichen eines ziemlich grausamen Abstiegs.
Klar, die Formulierung des zum Wohnen kommens ist natürlich auch irgendwie eine Anspielung auf das bürgerliche Dasein, oder? Wo tatsächlich das Wohnen letztlich eine repräsentative Beschäftigung ist, oder?
Ganz deutlich, ja. Nein, ich finde das gerade sehr faszinierend, weil ich habe vorhin schon von der transzendentalen quasi Obdachlosigkeit gesprochen und dabei Adorno assoziiert und diese Idee der Behausung, die quasi nicht mehr da ist und die irgendwie unwohnbar geworden ist, letztlich nicht mehr nur der Ort, sondern auch die Welt, die garstig geworden ist und gefährlich und wo man kein gutes Leben mehr leben kann drin. Die scheint hier schon auch schon in einem gewissen Sinn angelegt zu sein. Oder vielleicht dann zumindest für Adorno, der diesen Text ja ganz offensichtlich sehr gut gekannt hat, einen Faden weiter, den man weiterspielen konnte, dargestellt zu haben.
Es ist natürlich auch das große Thema der Zeit, oder? Also die Theorie des Romans oder Lukács, das gehört da mit hinein, oder? In diese Idee des modernen Vertriebenseins oder des eben nicht mehr Heimischseins in der Welt. Und trotzdem hat das ja jetzt hier in diesem Text einen sehr konkreten eine autobiografische Dimension.
Es ist spannend, dass wir die Jugendjahre mit diesem Romeo-Seufzer, der ja schon ganz bewusst kitschig gestaltet ist, weil er natürlich sich Benjamin schon längst von diesen Lektüren in einem gewissen Maße emanzipiert hat und sich nur noch in Erinnerung dran, weil man hat diese Dinge ja alle schon gelesen, als man ein Jüngling war und dann später nie mehr, weil dann liest man anspruchsvollere Literatur. Also Romeo und Julia quasi als etwas, das dann auch dieser Vergangenheit noch zugeschrieben wird, letztlich in die Kindheit verwiesen. Und die mit dem, was jetzt ist, dieser transzendentalen Obdachlosigkeit nichts mehr zu tun hat.
Wobei natürlich aber auf der anderen Seite auch wieder Analogien bestehen, oder? Wenn wir uns zurückerinnern an den Beginn des Textes, oder? Wo die Luft der Berliner Höfe noch im Moment, wo man in Capri die Geliebte umschlungen hielt, oder? Mhm. Reminiszenzen brachte an die Lodgen und an diese Situation, oder? Und die Geliebte im Arme mag vielleicht auch tatsächlich eben zusammenhängen mit der Lektüre-Erfahrung von Romeo und Julia. Also vielleicht funktioniert die quasi idiosynkratische Erinnerung an dieser Stelle auch tatsächlich über diese frühen Lektüren. Tatsächlich, aber wir haben es wirklich nicht kommentiert, oder? Weil es natürlich an dieser Stelle auch irgendwie so ein etwas fast schon unangenehm Bürgerliches hat, oder? Man liest Shakespeare mit seinen Kameraden in diesen furchtbaren...
Vom Gymnasium, ja.
Genau, und die Gartenmöbel, oder wie geflochten und dieser seltsame, geschmacklose, also Entschuldigung, oder würde man heute sagen, rot-grün geflammte Kelch, also diese Lampe.
Ja, und man wartet nur auf die Mutter, die mit Zitronenwasser dann kommt und die Jungs versorgt, genau, und dann Kuchen bringt. Ja, das ist schon faszinierend und in gewissen Weise auch sehr, sehr weit weg. Ja, was machen wir mit diesem Text, dieser Erinnerung insgesamt, der ja schon ein Wachsen des Kindes in einer gewissen Weise ist? Wollen wir gleich wieder zurück an die Mutterbrust?
Nur nicht, das nur nicht. Ich glaube, was bleibt, ist ja doch tatsächlich die... der Genius Loki, oder? Wäre so ein Begriff, der darüber auch schwebt, oder? Also diese Vorstellung einer gewissen Heiligkeit auch eines Ortes oder eines Eigencharakters, das war ja auch der Grund, weshalb ich jetzt das für heute irgendwie ganz passend fand, oder? Weil wir jetzt wieder in Situationen gebracht werden, wo wir irgendwie vielleicht auch eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Räume, in denen wir uns bewegen, auch kultivieren können. Und tatsächlich, was wir damit machen, jetzt so ganz quasi pragmatisch gefragt, oder wäre, vielleicht gibt es eine ähnliche Art der Impfung, die man anwenden kann gegen das Eingesperrtsein oder gegen die Enge, die man tatsächlich empfindet, indem man die Räume, in denen man sich befindet, auch in dieser benjaminschen Art, eine Art Meditation unterzieht.
Also die kleinen Details und die Unendlichkeit im Kleinen zu entdecken,
genau, versucht. Und diese und ganzen Welten, die eigentlich ja tagtäglich um uns herum sind, oder? Also was ich vorhin angedeutet habe mit der ganzen Nachbarschaft, was du jetzt sehr spontan, oder, hineingebracht hast, als du die Geräusche der Stadt erwähnt hast, die du selber hörst, oder? Das sind Dinge, die wir ja im Alltag eigentlich so gut wie gar nicht wahrnehmen, oder? Weil wir müde nach Hause kommen, weil wir in unserer gewohnten Weise zu Hause arbeiten und uns wirklich konzentrieren und es uns auch gelingt, weil alles so gewohnt ist, oder? Den Rest auch auszublenden. Und im Moment der Tiger quasi, den du vorhin erwähnt hast im Käfig, oder? Der immer und immer wieder an denselben Orten vorbeistreift, oder vielleicht kann der sich irgendwie so ein bisschen aus der autoaggressiven Spirale auch retten, oder indem er beginnt, tatsächlich über die Eigenheit der Orte auch zu meditieren und gewissermaßen vielleicht auch den Orten selbst ein Eigenleben abgewinnen kann, anstatt einfach nur darunter zu leiden, dass man die Räume schon längst ausgewohnt hat und quasi jetzt weg will, so, oder?
Das ist wohl wahr. Also Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge und Meditieren an diesen Dingen, die man jetzt noch in diesem eingeschränkten Radius vor sich hat, das scheint in dem Fall die Lehre zu sein, die wir daraus ziehen. Und ich denke, damit sind wir auch schon wieder bei fast 3/4 Stunden drüber.
Ha, geht schnell.
Die unglaublich schnell vorbeigegangen sind. in Basel und zugleich auch in Berlin. Nein, in Berlin, das es natürlich auch so einfach nicht mehr gibt. Mhm. Und das war wieder mal sehr schön mit dir, Sina. Ich genieße diese Abende sehr.
Danke gleichfalls.
Und ich hoffe, es hört noch hier jemand zu an dieser späten Stelle im Podcast. Und wer das tut, dem können wir nur versprechen, dass wir das sicher bald mal wieder wiederholen werden.
Genau.
Und wir freuen uns sehr, auch wenn ihr das Buch im Labyrinth vielleicht kauft. Denn die machen immer noch Heimlieferung.
Stimmt.
Mach's gut. Tschüss,
Sina. Bis bald, ja, Doc. Tschüss.
Bye-bye.